Willkommen zum Friedensforum in Lohr International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Wir haben heute drei Themen in der Sendung. Das erste trägt den Titel Reden statt Rüsten. Wir beschäftigen uns mit der Forderung nach der Abrüstung von Atomwaffen. Im Schwerpunktthema dieser Sendung geht es dann um ein Alternativkonzept zur herkömmlichen, militärisch bestimmten Sicherheitspolitik. Sicherheit neu denken heißt dieses Konzept und entwickelt wurde es in den Reihen der Evangelischen Landeskirche in Baden. Ralf Becker, der zuständige Referent.
Wir brauchen Alternative, die wir in die gesellschaftliche und kirchliche Debatte mit einbringen können. Es gilt wirklich bei dem, was wir jeden Tag zu hören bekommen, diese Bedrohung, und da gibt es nur eine militärische Antwort. Ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung zu entwerfen.
Mehr dazu in etwa 10 Minuten. Der Titel unseres dritten Beitrags am Schluss dieser Sendung heißt Auf Achse für Frieden und Abrüstung. Wir bringen eine Vorschau auf die Friedensfahrradtour der DFGVK Bayern im August. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Wenn nicht noch Entscheidendes geschieht, dann ist eines der wichtigsten Abrüstungsabkommen der letzten Jahrzehnte bald tot. Der INF-Vertrag über das Verbot atomarer Mittelstreckenwaffen vom Dezember 1987. Die USA und Russland haben den Vertrag vor einigen Monaten gekündigt. Beide werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor. Im August läuft die Kündigungsfrist für das INF-Abkommen endgültig aus. Wenn der Vertrag aber nicht mehr eingehalten wird, könnte es dazu kommen, dass neue Atomwaffen in Europa stationiert werden. Die Friedensbewegung verlangt, dass das INF-Abkommen gerettet wird. Für den 1. Juni war deshalb bundesweit zum Protest gegen die Kündigung des Vertrages aufgerufen. Auch in München gab es eine Aktion, eine Menschenkette zwischen den Konsulaten der USA und Russlands. Nach der Aktion habe ich mit Thomas Rödel gesprochen, dem bayerischen Landessprecher der DFGVK. Für ihn geht es nicht nur um die Einhaltung des INF-Vertrages, sondern um viel mehr.
Die Parole INF-Vertrag retten, also diesen Vertrag einhalten, das ist das eine. Aber das ist mir zu wenig, sondern wir fordern ja die Abschaffung der Atomwaffen. Und auch zu Zeiten, als der INF-Vertrag berücksichtigt wurde, wurde ja falsche Politik gemacht. Also und konkret bei den Atomwaffen, Modernisierung wird weiter betrieben, neue Waffensysteme sind stationiert worden. Und ich wollte bewusst die weitergehende Parole verbreiten und Atomwaffen überhaupt abschaffen, mit der Perspektive zunächst mal atomwaffenfreie Zone in Europa und langfristig natürlich überhaupt die Atomwaffen abschaffen. Und mir ist bewusst, da braucht man eine Massenbewegung, die wir derzeit leider einfach nicht sind.
Die Massenbewegung wäre notwendig wahrscheinlich, um eine mögliche neue Stationierung von Raketen zu verhindern. Wie sieht denn die Perspektive aus, was jetzt zum Beispiel die Zukunft des INF-Vertrages bzw. der Rüstungskontrolle überhaupt angeht?
Meiner Einschätzung nach haben es die USA gar nicht nötig, weiterreichende Raketensysteme zu stationieren. Und wenn, dann werden sie es nicht in Deutschland machen, sondern in den verbündeten Staaten wie Polen oder Rumänien oder in den baltischen Ländern. Es gibt ja bereits die Stationierungsorte, die Raketenbasen in Polen und in Rumänien. Und was meine Einschätzung der russischen Politik ist, das, was sie jetzt stationieren, einige Dutzend Marschflugkörper modernerer Art mit 500 Kilometer Reichweite, das reicht ihnen eigentlich völlig, um einen Aufmarsch der NATO, das, was sie befürchten müssen, ein Kriegsszenario in Osteuropa, um da alle Ziele mit Atomwaffen abdecken zu können.
Ja. Stichwort Ziele von Atomwaffen, Stichwort atomare Gefahr. Ich habe heute hier von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktion gehört, dass sie ganz konkret Angst haben vor einem Atomkrieg hier in Europa. Ja. Wie sieht das aus? Muss man Angst haben vor dieser Gefahr?
Ja, natürlich. Das, glaube ich, ist unser Problem, dass wir das gar nicht hinreichend vermitteln. So wie die Lage ist, kann jederzeit aus Versehen durch einen dummen Zufall ein Atomkrieg entstehen. Es kann ein Krieg entstehen aus einer Provokation. Es gibt die geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Seite wirklich einen Angriff plant, und es kann sich ein Krieg entwickeln aus einem Manöver raus oder aus einem Krieg, der dann aus einem Manöver raus angezettelt wird in Osteuropa, und wo man dann zuerst konventionelle Waffen und dann immer mehr taktische und immer größere taktische Atomwaffen einsetzt. Und dann muss man einfach sehen, bei uns in Deutschland sind natürlich die Einsatzzentralen und Aufklärungseinrichtungen, Lauscheinrichtungen, Luftwaffenstützpunkte der Bundeswehr, die lohnende Ziele darstellen in so einem Kriegsfall. Und es sind die Stützpunkte der USA hier, zum Beispiel Rammstein, wo die Drehscheibe ist für den Nachschub von Truppen in Europa, aber auch eine Zentrale für die sogenannten Raketenabwehrsysteme sich befindet. Und die Nachschubwege der USA laufen zum Beispiel über Bremerhaven. Truppenübungsplatz ist zum Beispiel Grafenwöhr. Also es gibt eine ganze Reihe in Anführungszeichen lohnender Ziele im Falle eines Atomkrieges.
Eine der Losungen heute war Reden statt Rüsten. Was ist sozusagen die zentrale Forderung jetzt angesichts der aktuellen Lage?
Ja, erst einmal reden heißt ja, diese INF-Abkommen hat ja Überprüfungs- und Kontrollmechanismen beinhaltet. Und die sind seit einigen Jahren nicht mehr benutzt worden. Und die amerikanische Regierung könnte jetzt hergehen und sagen, in dieser Kommission wollen wir von Experten und Militärs überprüfen lassen, widersprechen diese neuen russischen Marschflugkörper den Regeln des INF-Vertrages oder nicht. Und im Gegenzug müsste die USA bereit sein, überprüfen zu lassen, ob diese 2x10 Raketensysteme in Rumänien und Polen den Regeln des Vertrages entsprechen. Und dann könnte man weiter hergehen und sagen, ja, lass uns doch auch die Raketensysteme unter 500 Kilometer Reichweite verbieten, alle taktischen Atomwaffen, egal welche Reichweite, dann braucht man über die Reichweiten nicht mehr zu diskutieren, sondern kann sagen, wir rüsten alle ab mit der Perspektive atomwaffenfreie Zone in Europa. Punkt. Und dann ist meine Meinung, Russland wird sich nur darauf einlassen, wenn es Garantien gibt, dass nicht in Osteuropa, in der Ukraine oder sonst wie ein konventioneller Krieg entsteht, weil Russland nach der jetzigen Lage befürchten muss, dann an konventionellen Truppen und Material und Militärpotenzial unterlegen zu sein.
Also die Parole heißt in der Tat, es muss verhandelt werden, statt dass neue Waffen entwickelt werden, stationiert werden.
Ja, es muss verhandelt werden. Und da liegen ja Vorschläge auf dem Tisch, zum Beispiel eine Blauhelmtruppe in der Ostukraine, die die Lage dort stabilisieren kann. Weil eine Möglichkeit, wo man befürchtet, dass ein Krieg entsteht, ist die Ostukraine. Dann muss man über die Situation der russischen Minderheiten in den baltischen Staaten reden, über die Konflikte, die es gibt zwischen den neuen baltischen Staaten und Russland und muss da zu politischen Regelungen kommen. Und auf der militärischen Seite kann man vereinbaren, keine großen Manöver nur in einem großen Abstand von der jeweiligen Grenze. Man kann vereinbaren, keine neuen Stützpunkte, keine Truppenmassierungen, keine Truppenansammlungen. Man könnte überlegen, militärisch verdünnte Zone zu machen, also im Baltikum eben keine neuen NATO-Stützpunkte, in Weißrussland, in der Ukraine Militär abbauen und so ein Stück weit die technische Möglichkeit eines Krieges an der Grenze zu Russland entschärfen und runterfahren.
Und Verhandlungen im Blick auf Atomwaffen, was sollte da passieren?
Da ist für mich ein ganz entscheidender Punkt der sogenannte ABM-Vertrag, der 2001 schon gekündigt worden ist. ABM-Vertrag heißt Vertrag über Abwehrraketensysteme. Die amerikanische Seite hat den Vertrag gekündigt und USA stationieren jetzt zwar außer in Polen und Rumänien in Alaska einige ABM-Raketensysteme. Derzeit habe ich den Eindruck, dass empfindet die russische Seite noch nicht als Bedrohung. Aber wenn USA jetzt anfängt, Hunderte oder gar Tausende von diesen ABM-Systemen aufzustellen, dann würde das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens aushebeln. Und Russland ist bereits dabei, moderne, superschnelle Marschflugkörperraketen zu entwickeln, die solche Abwehrschirme wieder umgehen können. Und wir sind bereits am Anfang eines neuen Wettrüstens. Und diese ABM-Systeme wirken sich aus auf die sogenannten Startverhandlungen, also Reduktion strategischer Waffen. Und bei diesen Verhandlungen geht es seit 10 Jahren nicht mehr vorwärts, weil die russische Seite immer verlangt, dass der ABM-Vertrag eingehalten wird und die amerikanische Seite das ablehnt. Also der ABM-Vertrag ist ein entscheidender Punkt zurück zur Rüstungskontrolle. Die müssten sagen, wir halten den ABM-Vertrag ein, wir stellen keine weiteren ABM-Systeme mehr auf und kommen dann zur Reduzierung von strategischen Angriffswaffen.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Wir kommen jetzt zu unserem Schwerpunktthema Sicherheit neu denken. Sicherheit und ein Leben in Frieden, das schien nach dem Ende des Kalten Krieges vielen in Europa garantiert. Aber sehr bald entdeckte die NATO einen alten Feind im Osten wieder, der angeblich in Schach gehalten werden muss, Russland. Inzwischen befindet sich die NATO mit den Russen in einem neuen Kalten Krieg. Der kostet viel Geld. US-Präsident Trump jedenfalls ist da auf Dauer zu teuer. Deshalb verlangt er, dass die Europäer, allen voran die Deutschen, mehr Geld für Rüstung und Militär ausgeben. Sollten sich Trumps Forderungen durchsetzen, würde das in Zukunft für Deutschland bedeuten, dass man fürs Militär bis zu 80 Milliarden Euro pro Jahr aufwenden müsste. Gut das Doppelte dessen, was bisher ausgegeben wird. Die Militäraufwendungen in Russland dagegen stagnieren, jedenfalls zurzeit. Sie betragen nicht einmal ein Zehntel der NATO-Ausgaben. Aber Präsident Putin hat Zweifel gesät an den friedlichen Absichten Russlands mit seinem Vorgehen auf der Krim und in der Ukraine. Und den Befürwortern höherer Militärausgaben im Westen hat Putin mit diesem Vorgehen geradezu eine Steilvorlage geliefert. Was tun in einer solchen Lage? Diese Frage hat man sich in der Evangelischen Landeskirche von Baden gestellt und als Antwort gefunden, ein Weiter-so darf es nicht geben. Und ein Konzept entwickelt für den Ausstieg aus der herkömmlichen Sicherheitspolitik unter dem Titel Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ralf Becker, der zuständige Referent der Badischen Landeskirche, stellte das Konzept im Frühjahr bei einer Veranstaltung in München vor.
Europa zwischen Trump und Putin. In dieser Lage haben wir halt gesagt, es gilt wirklich bei dem, was inzwischen Mainstream ist und was wir jeden Tag zu hören bekommen, diese Bedrohung, und da gibt es nur eine militärische Antwort. Wir brauchen Alternative, die wir in die gesellschaftliche und kirchliche Debatte mit einbringen können. Und so hat diese Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 2013, als sie beschlossen haben, wir wollen uns ernsthaft auf den Weg machen, zu einer Kirche des gerechten Friedens zu werden. Was heißt das wirklich? Haben sie 12 Konkretionen beschlossen, was sie umsetzen möchten. Und eine Konkretion war eben tatsächlich dieser Beschluss, gleich dem nationalen Ausstiegsgesetz aus der nuklearen Energiegewinnung, gilt es, ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung zu entwerfen. Das war also die Arbeitsgruppe, die 2015 einberufen wurde. Wir waren dort 11 Personen und wir haben 3 Szenarien, nämlich ein Positivszenario, ein Trendszenario und ein Negativszenario. Ich möchte hier heute Abend aber gar nicht über Trend- und Negativszenario reden, die sind auch relativ kurz, sondern stelle Ihnen natürlich das Positivszenario vor. Und das grundlegende globale Leitbild dieses Positivszenarios ist ein Konzept, das Deutschland zu einer Etablierung einer zivilen Sicherheitspolitik in der Europäischen Union und weltweit beitragen kann. Das heißt, das Szenario bezieht sich natürlich auf Deutschland, weil wir können nur für Deutschland beschließen, was wir machen wollen und verändern wollen. Wir haben gesagt, jetzt ein europäisches Szenario zu entwickeln, das ist dann doch etwas unrealistisch, weil Frankreich und Großbritannien mit Sicherheit nicht so schnell von ihrer militärischen Sicherheitspolitik loslassen. Aber in Deutschland spüren wir doch eine Grundstimmung in der Bevölkerung, die eigentlich auch aufgrund unserer geschichtlichen Erfahrung etwas anderes will, als was gerade offiziell läuft. Und wir haben gesagt, wenn Deutschland das mal beispielhaft entwickeln würde, durchdenkt und wirklich beschließt und entwickelt, und zwar bis zum Jahr 2040, so lange glauben wir, dauert das schon, dann können wir wirklich auch als Beispiel dienen für andere Länder, die vielleicht nachziehen. Und wir haben im Szenario 5 Pfeiler definiert, unserer nachhaltigen zivilen Sicherheit, wenn wir wirklich ernsthaft sagen, wir wollen es zivil machen. Was würde das heißen? Der erste Pfeiler sagt, unsere Sicherheit müsste aufbauen auf gerechten Außenbeziehungen. Wir haben mal gesagt, dass nicht nur Deutschland, sondern vielleicht auch 3 weitere Staaten tatsächlich im Jahr 2040 ökologisch, sozial und wirtschaftlich gerechte Außenbeziehungen verfolgen. Das heißt aus unserer Perspektive zum Beispiel auch, dass wir unseren hohen Exportüberschuss, den wir im Moment jährlich haben, abbauen, denn der ist ungerecht allen anderen Ländern gegenüber. Das sagen alle internationalen Organisationen. Deutschland ist da im Moment unsolidarisch, weil wir andere ständig in die Verschuldung führen. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung, mehr zu importieren, damit auch andere sich wirtschaftlich entwickeln können. Und wir müssen natürlich einen Lebens- und Wirtschaftsstil praktizieren, der wirklich die ökologischen Ressourcen der Erde nur noch so in Anspruch nimmt, dass es unserem Bevölkerungsanteil wirklich entspricht. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir auf Militär verzichten können, denn mit dem Militär sichern wir heute unseren überbordenden Lebensstil, der eben eigentlich auf Kosten anderer Menschen geht. Der zweite Pfeiler wäre die nachhaltige Entwicklung der Anrainerstaaten rund um die Europäische Union. In der Europäischen Union rechnen wir überhaupt nicht mehr damit, dass uns jemand kriegerisch mit Militärgewalt angreift. Das haben wir Gott sei Dank nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden. Aber diese Nachbarstaaten, das sind ja die, die uns heute als Bedrohung natürlich aufgezeigt werden, wo gesagt wird, wir müssen doch Militär aufrechterhalten, weil die könnten immer noch. Und da sagen wir, wenn wir die aber entwickeln und anstatt 80 Milliarden Euro jedes Jahr in unser Militär und die wiederum rüsten auch auf, weil sie ja sagen, wir fühlen uns dann auch von der NATO bedroht, Wenn wir das verändern, könnten wir eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und Russland neu aufleben lassen. Und zwar nicht nur mit Russland allein, sondern Russland hat ja 2015 so ein östliches Pendant zur EU gegründet, nämlich die Eurasische Wirtschaftsunion. Da machen also 5 Länder mit. Und das wäre also dann der offizielle Ansprechpartner, wenn wir sagen, lass uns doch zwischen der EU und dieser EAWU eine neue Wirtschaftspartnerschaft gründen. Und schon könnten wir dieses Feindbild Russland genauso überwinden, wie wir früher das Feindbild Frankreich überwunden haben. Und warum sollten wir dann uns noch von diesen ganzen Ländern bedroht fühlen? Also es wäre quasi der gesamte Osten von uns wäre Partner. Das würde also dann sagen, wir brauchen eigentlich kein Militär mehr, um uns gegen diesen Osten zu wehren. Selbst Frau Merkel hat die letzten Jahre häufiger gesagt, natürlich ist das vorstellbar, eine Wirtschaftszone von Vladivostok bis Lissabon, eine einheitliche Zone. Sie sagt, als einzige Voraussetzung müsste Putin sich in der Ukraine anders verhalten und die Krim zurückgeben. Als Sicherheits- und Konfliktexperten sagen wir, ja, man kann es so rumdrehen, man kann aber auch andersrum sagen, lass uns diese Wirtschaftsunion mit Putin aushandeln und seinen Nachbarländern. Und schon hat er nicht mehr den Druck, sich militärisch so stark und groß zeigen zu müssen, wie er das jetzt tut. Denn er hat das getan, nachdem wir versucht haben, die Ukraine in die Europäische Union zu zwingen. Und er wollte natürlich die Ukraine mit in sein eurasisches Wirtschaftsbündnis mit reinhaben. Und wir haben damals gesagt, das geht nicht. Der dritte Pfeiler wäre die Teilhabe an der internationalen Sicherheitsarchitektur. Wir sagen, der Deutsche schlechthin fühlt sich natürlich unsicher, wenn wir plötzlich aus allen Bündnissen rausgehen und so weiter, sagen wir, brauchen wir gar nicht. Lass uns denken, dass wir im Jahr 2040 immer noch Mitglied der NATO sind, vorausgesetzt Trump hat sie bis dahin nicht wirklich obsolet gemacht. Aber ich glaube, sie wird bis dahin bestehen, weil die in unserer DNA so tief drin ist inzwischen. Aber wir sagen auch, innerhalb der NATO wollen wir nur noch ein rein ziviles Mitglied sein, was wirklich nicht mehr mit Militär zur Verteidigung beiträgt, sondern was das, was alle immer betonen, dass zivile Sicherheitspolitik ein wichtiger Pfeiler ist. Das nehmen wir mal wirklich ernst und zeigen allen, was man damit erreichen kann, wenn man ernsthaft da rein investiert. Und das Ziel dabei wäre aber natürlich, die NATO irgendwann überflüssig zu machen, weil wir die OSZE, diese Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, als alleiniges Sicherheitssystem uns vorstellen, das ist unsere Vision, dass sie eigentlich die NATO ablöst und nur noch mit Polizeikräften arbeitet und eben nicht mehr militärische Armeen eigentlich erfordert.
Wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, Sicherheit mit militärischen Mitteln erreichen zu wollen, dann hat das vielerlei Konsequenzen. Es geht dann beispielsweise um die Frage, was tun wir in dem Fall, dass wir von außen militärisch angegriffen werden? Das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Derzeit ist keine unmittelbare Bedrohung Deutschlands durch eine militärische Intervention von außen zu erkennen. Dennoch meinen die Autoren des Konzepts Sicherheit neu denken, wir müssen vorbereitet sein. Das gehört zu einer nachhaltigen zivilen Sicherheitspolitik. Ein wichtiger Baustein in ihrem Konzept ist deswegen der gewaltfreie Widerstand gegen den Versuch einer äußeren Macht, mit militärischen Mitteln die Kontrolle bei uns zu übernehmen. Um sich gegen einen solchen Versuch verteidigen zu können, braucht es eine resiliente, das heißt widerstandsfähige Demokratie, sagt Ralf Becker, der das Konzept Sicherheit neu denken mitentwickelt hat.
Der vierte Pfeiler wäre resiliente Demokratie. Das haben wir in einem ursprünglichen Entwurf auch wehrhafte Demokratie genannt. Oder auch, es gibt ja die soziale Verteidigung, die in Friedenskreisen sehr bekannt ist. Das heißt, wirklich mit zivilen Mitteln unsere Demokratie verteidigen. Das braucht natürlich eine flächendeckende Ausbildung in reflexivem Konfliktverständnis. Was heißt das? Reflexiv heißt, wenn irgendwo ein Konflikt hochkommt, nicht immer sofort zu sagen, der andere ist schuld. Das ziemt uns Christen sowieso nicht, zu sagen, du bist schuld. Das ist schon in der Bibel drin, dass wir immer den Splitter im Auge des anderen sehen, aber unseren eigenen Balken nicht. Und so ist das heute auch, wenn wir alleine Russland verantwortlich machen für das, was passiert. Sondern reflexives Konfliktverständnis heißt, wie in der privaten Partnerschaft, Freundschaft auch, wenn irgendwo ein Konflikt ist, mal zu gucken, was habe ich vielleicht für einen eigenen Anteil daran, an diesem Konflikt? Wo könnte ich mein Verhalten ändern, damit hier was deeskaliert und Frieden eintritt? Und wenn wir das gesellschaftlich lernen und übertragen, das Auswärtige Amt macht das heute schon oft, aber die ganze Bundesregierung eben noch nicht. Solange wir immer noch mit Militär drohen, ist es schwierig, wirklich Partnerschaften aufzubauen. Aber wenn wir in Richtung Partnerschaft gucken, gemeinsam uns Konflikte angucken, können wir für vieles ganz zivile Lösungen finden. Wir könnten internationale Mediationszentren aufbauen, bei uns und woanders. Natürlich könnten wir mit dem Geld, was frei wird, auch verstärkte Sozialarbeit finanzieren. Wir könnten sozialen Widerstand planen. Vielen ist zum Beispiel nicht bekannt, dass ganz viele Länder, die Hitler überfallen hat, die waren vorbereitet vorher darauf, dass so etwas passieren könnte und haben dann ganz massiven zivilen Widerstand geleistet. Das ist also zum Beispiel in allen nordischen Ländern passiert, wo die Gewerkschaften, Kirchen und alle mit so einem Widerstand gegenüber dieser Hitler-Diktatur reagiert haben, dass dort fast kein Jude umgekommen ist, weil die einfach diese Anordnung, die kam von oben, nicht umgesetzt haben. Und der Diktator hat erkannt, wenn ich das mit militärischer Kraft unterdrücken wollte, habe ich so viele Verluste, das rechnet sich nicht, dann lasse ich sie halt gewähren. Also wenn man sich wehrt, dann kann man so eine Kraft entwickeln. Und das müsste natürlich in den Schulen und durch Übungen und so weiter vorbereitet werden, dass wir wirklich gegen Feinde von außen Widerstand leisten könnten. Und wenn die das wissen, überlegen die sich das dreimal, weil sie ein Volk gar nicht ausbeuten können, wenn das nicht kooperiert, wenn das so einen großen Widerstandsgeist hat. Wir haben aber inzwischen auch gelernt, dass diese Feinde unserer Demokratie ja gar nicht nur von außen kommen, sondern inzwischen gucken wir bei den ganzen Wahlen, droht genauso gut eine Aushöhlung unserer Demokratie von innen. Deswegen haben wir es nicht mehr sozialen Widerstand, soziale Verteidigung genannt, weil das assoziiert, dass immer noch Russland der Feind wäre von außen, sondern wir haben gesagt, resiliente Demokratie, wir müssen widerstandsfähig sein gegen Bedrohungen von innen wie von außen. Ja, und dann würde zivile Krisenprävention wirklich als Markenzeichen unserer Außen- und Sicherheitspolitik erscheinen, was natürlich auch ja ein ganz anderes Bild von Deutschland weltweit ergibt, wenn wirklich ersichtlich ist, boah, die meinen es ernst mit dem Frieden. Und der fünfte Pfeiler wäre dann, wenn all die anderen Pfeiler wirklich greifen und aufgebaut sind, natürlich die Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie. Wir bräuchten sie schlichtweg nicht mehr. Dazu gehört natürlich auch eine Entzauberung des Mythos der Wirksamkeit von Gewalt. Und da gibt es interessanterweise schon seit 10 Jahren jetzt eine internationale Studie von Terrorismusforscherinnen aus den USA, die früher gesagt haben, gewaltloser Widerstand und so weiter, gerade gegen Terror, das funktioniert ja nicht. Und dann sind sie konfrontiert worden, ja, das wäre ja aber noch nie wissenschaftlich untersucht worden. Und die Frauen festgestellt, das stimmt. Und haben selber seit 1900 über 400 Fälle internationaler Konflikte untersucht, wo Aufstände waren, militärisch, nicht militärisch und was war eigentlich wie erfolgreich. Sie haben festgestellt, dass nicht militärischer Widerstand doppelt so erfolgreich ist wie militärischer Widerstand und dass auch eine Intervention, eine Hilfe von außen überhaupt nichts bewirkt, sondern es wirklich darauf ankommt, dass wenn man eine andere Gesellschaft will, eine Demokratie will, ist gewaltloser Widerstand 10-mal erfolgreicher als gewaltsamer Widerstand. Wir müssen uns nur Syrien angucken. Die haben irgendwann diese Gewaltprovokation nicht mehr ausgehalten, selber zur Gewalt gegriffen. Und wenn das passiert, dann erreiche ich keine Demokratie, sondern oft nur Chaos. Ziviler Widerstand baut immer schon die demokratischen Formen auf, die ich hinterher eigentlich als Gesellschaft haben möchte. Ja, unsere Bundeswehrsoldatinnen könnten wechseln dann in den Polizeidienst oder in Konfliktanalyseabteilungen, sind ja oft fähige Leute, aber sie müssen nicht unter dem Revers der Bundeswehr arbeiten. Genauso gut könnte das Technische Hilfswerk all die Technik übernehmen, wo heute die Bundeswehr eben in Katastrophenfällen natürlich einsatzfähig ist, weil wir die anderen Strukturen gar nicht aufgebaut haben. Die sind alle sinnvoll, wir Deutschen sind auch technikbegeistert und können da ja auch viel. Wir könnten es unter zivilem Label tun. Ja, und das Ganze wäre dann ein Ausstieg 2.0, inzwischen könnte man sogar sagen 3.0, weil ja auch der Kohleausstieg inzwischen schon beschlossen ist. Also 40 Jahre lang wurden ja alle ausgelacht, die sagten, es geht ohne Atomenergie, es geht ohne Kohleenergie, aber peu à peu wurden die Alternativen aufgebaut. Und jetzt ist man so weit, dass wir als Gesellschaft sagen, ja, wir können umschwenken. Seit 20 Jahren haben wir jetzt schon Alternativen in der zivilen Konfliktbearbeitung aufgebaut. Es gibt die Ausbildung für Friedensfachkräfte. Das heißt, wir haben da schon eine Menge entwickelt, sodass wir sagen, nochmal 20 Jahre und wir können wirklich diesen Ausstiegsbeschluss aus der Bundeswehr auch haben, genauso wie wir sie für Atomkraft und für Kohleenergie schon haben, weil die Alternativen funktionieren.
Auch wenn die Alternativen zum Militär durchaus funktionieren, wie zum Beispiel die zivile Konfliktlösung mit Hilfe von Friedensfachkräften, so bleibt doch ein Problem. Die Regierungen setzen weiterhin vor allem aufs Militär. Das machen zum Beispiel die Planungen der NATO deutlich. 2014 haben die NATO-Staaten bei einem Gipfeltreffen in Wales das berühmt-berüchtigte 2%-Ziel beschlossen. Die Militärhaushalte der Mitgliedstaaten sollen jeweils die Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts erreichen – und zwar innerhalb von 10 Jahren, also bis 2024. In Deutschland werden zurzeit etwa 1,2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung und Militär ausgegeben. Die Einhaltung des NATO-Ziels würde bedeuten, dass sich der deutsche Militäretat nahezu verdoppeln würde, konkret auf eine Summe bis zu 80 Milliarden Euro pro Jahr. Würde man diese Summe nicht für militärische Zwecke ausgeben, so ließe sich vieles finanzieren, wofür bisher kein oder zu wenig Geld zur Verfügung steht. Ralf Becker von der Evangelischen Landeskirche Baden nennt Beispiele.
Wir können von diesen 80 Milliarden nach unserem Szenario jährlich 33 Milliarden Euro für die UNO ausgeben und für die Programme der UNO. Das ist mehr, als die heute in ihrem Haushalt überhaupt haben weltweit. Das heißt, wir beklagen oft, dass die UNO nicht handlungsfähig ist, dass die Blauhelmtruppen nicht so erfolgreich sind. Wir wissen, um Syrien herum in den Flüchtlingslagern fehlt es oft nach einem halben Jahr schon am notwendigsten, alleine für die Ernährung von den Geflüchteten, geschweige denn, um Bildung finanzieren zu können. Und all das könnten wir natürlich wirklich als Deutschland, wo wir sagen, die UNO müsste wichtiger werden als Konfliktregelungsmechanismus, wir könnten dort einen entscheidenden Beitrag leisten. Und wie anders stünden wir auch in der Welt da? Also welches Land sollte Deutschland angreifen, wenn doch alle wissen, dass wir wirklich die UNO so stark fördern und uns tatsächlich für Frieden einsetzen? Wir könnten zusätzlich 6 Milliarden Euro pro Jahr für zivile Krisenpräventions- und Interventionskräfte der OSZE ausgeben. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die leidet extrem an Finanzierungsmangel. Die haben irgendwie 1 oder 2 Milliarden Euro haben die im Jahr. Und wenn wir dort wirklich investieren würden, könnten wir dort Polizeikräfte haben, die in Europa, in Russland, egal wo hier Konflikte auftreten, wirklich als Polizei reingehen könnten und damit eine ganz andere Konfliktkultur als heute, wo das doch oft dann noch mit Militär passiert. Genauso könnten wir 12 Milliarden Euro pro Jahr zum Marshallplan der Europäischen Union mit der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga investieren. Dieser Marshallplan ist ja von unserem Entwicklungsminister Müller vorletztes Jahr veröffentlicht worden. Ganz wichtig, es geht nicht um einen Marshallplan für Afrika, dass wir wüssten, wie sich Afrika entwickeln kann, sondern die Afrikanische Union hat sich selbst ein Entwicklungsleitbild gegeben, 2063. Wo wollen sie da stehen? Wie wollen sie dann wirtschaften und Wohlstand sichern? Und wir haben gesagt, wir gehen eine Partnerschaft mit all den Ländern in Afrika ein, die sich in Richtung dieser selbstgesteckten Ziele entwickeln, mit Good Governance und so weiter. Und wenn wir da wirklich viel mehr Geld reinstecken könnten, als wir es heute tun, dann könnte sich auch Afrika ganz anders entwickeln, als sie es heute tun. Genau dasselbe mit der Arabischen Liga. Sie sehen hier auf dieser Landkarte die ganzen Mitgliedstaaten der Arabischen Liga. Da sehen Sie, das sind alle südlichen Anrainerstaaten, die wir südlich von der Europäischen Union haben. Wenn wir mit denen auch solch eine Entwicklungspartnerschaft eingehen und eine Sicherheitspartnerschaft haben, dann müsste eigentlich der Letzte auch kapieren, dass wir kein Militär mehr in Deutschland brauchen, um uns gegen irgendwelche Feinde zu sichern. Wir können zusätzlich zu diesen 12 Milliarden zum normalen Marshallplan noch 5 Milliarden Euro Investitionen jährlich erübrigen in energetische Infrastruktur im Mittelmeerraum, eben in große Photovoltaikanlagen, in ganz viele mittelständische Unternehmen, die auch wieder Arbeitsplätze schaffen. Also wir hätten wirklich Summen pro Jahr zur Verfügung, wo eine ganz andere Entwicklung rund um die Europäische Union denkbar wäre.
Viel Sinnvolles könnte also geschehen, wenn zivile Entwicklung statt Militär gefördert würde. Um aber eine Umwidmung der Militärausgaben zu erreichen, braucht es entsprechenden gesellschaftlichen Druck, eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung. Darauf weisen auch die Autoren des Szenarios Sicherheit neu denken hin. Sie fühlen sich ermutigt vom Beispiel etwa der Anti-AKW-Bewegung, die den Ausstieg aus der Atomenergie entscheidend mitbefördert hat. Oder auch vom Verlauf der Kampagne Entwicklung braucht Entschuldung in den 90er Jahren, die sich erfolgreich für einen Schuldenerlass für die Länder des globalen Südens eingesetzt hat. Voraussetzung dafür, dass eine breite Bewegung für eine neue Sicherheitspolitik entsteht, ist natürlich, dass das Konzept für diese Politik bekannt wird. Die Autoren von Sicherheit neu denken haben sich in ihrem Szenario deshalb auch darüber Gedanken gemacht, wie sie die Öffentlichkeit erreichen. Dazu haben sie eine Reihe von sogenannten Meilensteinen aufgestellt, auf dem Weg zur Umsetzung ihres Konzepts bis zum Jahr 2040.
Wie könnte so eine Entwicklung bis 2040 beispielhaft aussehen? Wie ist das denn vielleicht realistisch zu denken? Und da haben wir gesagt, 2019 könnte zum Beispiel dieses Szenario von der Zivilgesellschaft, den Kirchen und Regierung erstmal positiv aufgenommen werden, kann ja eigentlich keiner was gegen haben. Ja, sollten wir wirklich mal diskutieren, lass uns mal hingucken. Und dann könnten wir 2020 eine Kampagne starten, zivile Sicherheitspolitik, als Zivilgesellschaft zusammen mit den Kirchen, so wie wir das damals bei der Erlassia-Kampagne gemacht haben. Und da haben nämlich im Jahr 2000 dann 2000 Organisationen mitgemacht. Vom kleinen Eine-Welt-Laden über die Umweltorganisation bis hin zu ganzen Landeskirchen. Und zusammen waren wir so stark, dass wir damals die G8-Finanzminister an einen Tisch bekommen haben. Die haben damals diese Forderung nach einem Schuldenerlass für Entwicklungsländer diskutiert. Und 1999 haben sie das auch tatsächlich beschlossen in Köln, weil wir dort 50.000 Menschen auf die Straße bekommen haben. Wir haben weltweit 22 Millionen Unterschriften gesammelt. Das heißt, wenn wir uns zusammenschließen, sind wir stark und können so etwas wirklich auch schaffen. 2022 gehen wir davon aus, dass es eine Medienoffensive der Organisation für militärische Sicherheit gibt, die sich als Gegenwehr sozusagen gegen diese zivile Kampagne bildet, weil die anderen natürlich uns nicht kampflos das Feld überlassen, sondern es wird auch kräftig Gegenwind kommen, den wir auch im Szenario thematisiert haben. Trotzdem sagen wir, wenn wir weiter viele Veranstaltungen wie diese haben und dieses Konzept immer mehr bekannt wird, immer mehr Förderer findet, könnten 2023 schon 40% der Deutschen für einen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung sein. 2024 hätten wir idealerweise 5.000 Mitgliedsorganisationen bei unserer Ausstiegskampagne. Und das könnte dazu führen, dass wir 2025 tatsächlich einen Bundestagsbeschluss bekommen, wo gesagt wird, ihr lasst uns doch mal in diese Richtung ernsthaft vorangehen und diese Pfeiler mal entwickeln. Lass uns die Gelder mal umschichten. Und die Kampagne würde sich auflösen nach diesem Bundestagsbeschluss. Kampagnen kann man immer nur zeitlich befristet machen. Aber wir würden die Kampagne überführen in einen Verband Gewaltfreiheit, wo vielleicht noch die Hälfte dieser ganzen Organisation mitmachen würden, der aber in der Zivilgesellschaft für dieses Programm weiter steht und eben auch ja, kritisch begleiten würde, dass dieser Bundestagsbeschluss auch gut umgesetzt wird. Und dann würden wir 5 Jahre Zeit geben, dass die Bundesregierung erstmal die anderen Staaten in der Europäischen Union überzeugt und dann eben auch mit Russland, mit der Eurasischen Wirtschaftsunion die Kontakte aufnimmt. Dass also 5 Jahre Zeit sind, wirklich mal so ein Wirtschafts- und Sicherheitsabkommen zu verhandeln und schließlich auch zu unterschreiben. Und dann wäre nochmal 5 Jahre Zeit bis 2035, dass man auch guckt, diese Sicherheitspartnerschaft, wie fühlt die sich an? Können wir wirklich das Feindbild Russland hinter uns lassen? Sodass wir sagen, 2035 könnte das Vertrauen in der deutschen Gesellschaft und im Bundestag so groß sein, dass man sagt, und wenn das noch weitere 5 Jahre so gut läuft, bauen wir wirklich unser Militär 2040 komplett ab. Die OSZE würde dann Schlüsselkraft für Frieden und Sicherheit in Europa. Und 2038 haben wir mal angenommen, dass auch die NATO akzeptieren würde, dass Deutschland nur noch rein ziviles Mitglied ist. Also die NATO ist sicherlich die Organisation, die am längsten sich dagegen wehren wird, dass Deutschland ganz aus dem Militär aussteigt. Aber wir denken, in 20 Jahren sollte das möglich sein, unsere Partner davon zu überzeugen. Und jetzt stelle ich Ihnen noch etwas vor, wie wir diese Kampagne, die ja hier angedacht ist, tatsächlich schon vorbereiten. Und zwar haben also 35 meist bundesweite Organisationen sich getroffen in Karlsruhe. Und wir haben verabredet, dass wir 2019, 2020 solch eine Kampagne wirklich vorbereiten, dass wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen wie diese, dass wirklich dieses Szenario sehr bekannt wird. und dass wir 2021 bis 2025 die im Szenario vorgesehene Kampagne auch tatsächlich starten wollen. Und es hat sich ein Kampagnenvorbereitungsteam gegründet, wo also 11 Organisationen mitmachen. Sie finden hier also zum Beispiel Pax Christi, die wirklich ganz begeistert dabei sind, und ganz viele Diözesanverbände mitmachen, und auch die Bundesvorsitzende ist mit bei uns im Kampagnenvorbereitungsteam. Und da sind wir sehr froh, dass diese katholische Friedensorganisation sich sehr stark macht für dieses Szenario. Wir haben die Deutsche Friedensgesellschaft, die größte zivile Friedensorganisation in Deutschland mit mehreren tausend Mitgliedern. Die werden ihren Bundeskongress im November ganz unter unser Szenario-Thema stellen. Das haben wir vorbereitet, dass wir wirklich da das Szenario vorstellen können, dass wir Podien haben dazu und Arbeitskreise. IPPNW, Church and Peace, Ohne Rüstung Leben, der Bund für soziale Verteidigung und natürlich verschiedene evangelische Landeskirchen und Friedensbeauftragte und weitere Organisationen machen mit.
Soweit Ralf Becker, Referent der Evangelischen Landeskirche in Baden und einer der Autoren des Konzepts Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Wer sich für das Konzept interessiert, findet es auf der Internetseite der Badischen Landeskirche. Im Friedensforum in Lora International kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Jedes Jahr im Sommer veranstaltet der Landesverband Bayern der Deutschen Friedensgesellschaft eine besondere Aktion. Die Friedensfahrertour unter dem Motto »Auf Achse für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa«. Auf ihrer Tour kommen die Radler zu Militärstandorten und Rüstungsbetrieben, um dort für ihr Anliegen zu werben. In diesem Jahr beginnt die Tour am 4. August und dauert wie immer eine Woche. Die Strecke, auf der die Friedensradler unterwegs sind, führt von Ulm bis zum Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Thomas Rödel von der Deutschen Friedensgesellschaft, der schon am Anfang dieser Sendung zu Wort gekommen ist, organisiert die Tour mit. Er erklärt, welches politische Ziel mit der Friedensfahrertour erreicht werden soll.
Ja, das politische Ziel kommt ja im Motto zum Ausdruck. Das Motto heißt »Auf Achse für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa«. Also wir wollen Abrüstungsschritte, eine zivile Außenpolitik, wir wollen eine atomwaffenfreie Zone in Europa, wir wollen weniger Rüstungsausgaben, wir wenden uns gegen den Export von Waffen und Rüstungsgütern aus Deutschland. Und um diese Idee zu verbreiten, fahren wir mit dieser Fahrradtour zu Standorten von Rüstungsindustrie und Militär. Und wir suchen das Gespräch mit Menschen, die in diesem Bereich arbeiten oder glauben, dass sie davon abhängig sind, und wollen mit unseren Aktionen unterwegs und mit den Flugblättern und mit Gesprächen da halt ein bisschen Überzeugungsarbeit und Bewusstseinsbildung in diese Richtung erreichen.
Zum ersten Mal gibt es bei der Friedensfahrertour ein Friedenscamp, bevor die eigentliche Tour losgeht. Was ist da vorgesehen?
Wir haben einen Platz in der Nähe von Ulm gefunden, wo wir einladen, an dem Freitag, bevor es losgeht, schon mal dort anzureisen, und haben dann Zeit, einen Tag, um uns kennenzulernen, da Informationen auszutauschen über die einzelnen Stationen der Tour und die damit verbundene Rüstungsindustrie und Militäreinrichtungen, um uns damit dann auch ein bisschen zu qualifizieren, unsere Argumente zu schärfen, wenn wir dann eben später mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir versuchen, originelle und kreative Aktionen zu entwickeln, und über die kann man auch bei diesem Camp dann schon mal diskutieren und sich unterhalten.
Der Auftakt der Friedensfahrertour ist diesmal in Ulm. Warum ist dieser Ort ausgesucht worden, beziehungsweise wie kam eigentlich die diesjährige Route der Friedensfahrertour zustande?
Startort ist Ulm, weil dort in der Bundeswehrkaserne ein neues Logistik- und Unterstützungszentrum der NATO, also ein multinationales Logistikzentrum der NATO, aufgebaut wird. Und dieser Aufbau im Zusammenhang mit anderen ähnlichen Zentren in Deutschland ist zu sehen mit den Kriegsvorbereitungen, wie wir es betrachten, der NATO in Richtung auf Russland. Also die Unterstützung, Versorgung, Planung von Einsätzen und so weiter wird in der NATO optimiert, und darauf wollen wir hinweisen. Und dann ist Ulm natürlich auch ein traditioneller Standort der Rüstungsindustrie. Die größte Firma ist wohl die Firma Hensoldt, vielleicht nicht so bekannt. Das ist die frühere Verteidigungselektronik-Sparte der Firma Airbus. Also da wird dann Radar, Optronik, elektronische Kampfführung und so weiter, Techniken entwickelt mit 2000 Mitarbeitern. Dann gibt es noch kleinere Betriebe. Also Ulm sowohl Bundeswehr, Militär als auch Rüstungsindustrie.
Eine der ersten Stationen unterwegs ist dann Donauwörth. Dort ist der Sitz von Airbus Helicopters. Was kann man über diese Firma sagen?
Ja, ganze Menge. Airbus Helicopter ist inzwischen der größte Hersteller von Hubschraubern weltweit, zivile als auch militärische. Und Airbus Helicopter hat 20.000 Mitarbeiter und davon 6.500 in Donauwörth. Also ist der zweitgrößte Standort nach dem Hauptsitz in Frankreich. Und Airbus Helicopter ist französisch, deutsch und spanische Firma. Und in Standort Donauwörth werden also Hubschrauber, zivile und militärische hergestellt. Und neben Hubschraubern werden auch Teile für ein Airbus-Reiseflugzeug hergestellt.
Ja, Stichwort Airbus. Eine weitere Station auf der Friedensfahrertour ist Manching bei Ingolstadt. Dort gibt es ein Werk von Airbus. Was wird dort produziert?
Ja, da sieht man die Arbeitsteilung bei Airbus. Airbus ist ja sozusagen alles, was fliegt. Eben vom Hubschrauber über Transportflugzeug bis zum Kampfflugzeug und dann auch zum Satelliten. Und in Manching bei Ingolstadt ist das Zentrum für bemannte und unbemannte Fluggeräte im Sinne von Kampfflugzeuge. Und in Zukunft eben auch unbemannte Flugzeuge, Drohnen und dergleichen. Das wichtigste Projekt nach wie vor ist die Endmontage des Kampfflugzeuges Eurofighter. Und daneben haben sie aber auch Wartung von bisher existierenden verschiedenen Flugzeugen. Und jetzt im Aufbau ist ein Logistikzentrum für die deutsche Luftwaffe.
Von Ingolstadt geht es dann weiter bei der Friedensfahrertour über Regensburg in die Oberpfalz zum Truppenübungsplatz Hohenfels. Welche Truppen üben denn auf diesem Platz?
US-amerikanische Truppen üben und man muss den gleich im Zusammenhang sehen mit Grafenwöhr. Es sind jeweils einige tausend amerikanische Soldaten, US-amerikanische, also von der Army, nicht von der Luftwaffe, sondern von der Army. Und die machen dort eben Ausbildungsbetrieb, Panzer- und Artillerie-Ausbildungsbetrieb in Grafenwöhr. Die lernen also unter Einsatzbedingungen Panzer fahren und mit ihren Kanonen und Panzergeschütze irgendwo hinfeuern. Und Grafenwöhr und Hohenfels sind eben auch in den letzten Jahren sozusagen das Aufmarschgebiet geworden für die Verlagerung von NATO-Truppen ins Baltikum. Von Grafenwöhr aus werden dann amerikanische Truppen in die Standorte im Baltikum geschickt für irgendwelche Manöver, werden dann auch wieder zurückgenommen. Da hat man so ein rotierendes System. Und ja, Grafenwöhr ist der wichtigste und auch flächengrößte Truppenübungsplatz der amerikanischen Landstreitkräfte außerhalb der USA.
Da wird die Friedensfahrertour am Schluss vorbeikommen. Gibt es da noch irgendeine besondere Aktion?
Also wir werden auf jeden Fall versuchen, in Vilseck und in Grafenwöhr die Flagge zu zeigen und zumindest symbolisch an den Zugängen zum Truppenübungsplatz da präsent zu sein, um auch den amerikanischen Soldaten und Soldatinnen immer wieder zu vermitteln, wir sind gegen Krieg und Kriegsvorbereitung, wir sind gegen eure Kriegseinsätze und weltweite Kriegsführung, aber als Menschen heißen wir euch natürlich willkommen. Wenn ihr als Touristen wiederkommt ohne Uniform, dann wäre es in Ordnung.
Wenn jetzt jemand bei der Friedensfahrertour mitmachen möchte, welche Voraussetzungen muss er denn mitbringen? Gemeint ist damit, muss er sozusagen sportlich geübt sein oder kann da der normale Radler auch mitmachen?
Der normale Radler kann auch mitmachen, der mal in der Lage ist, am Tag 50, 60 Kilometer zu fahren. Vielleicht sind es auch manchmal 80. Wir bewegen uns die ersten zwei Drittel der Radtour im Bereich vom Donauradweg. Da gibt es ein paar Steigungen zwischendrin, aber wir haben keine Etappe, wo es eine wirklich längere Steigung gibt. Insgesamt denke ich, ein normaler Radler mit einem natürlich guten, brauchbaren Tourenrad kann da jederzeit mitfahren.
Wenn man sich für die Tour anmelden möchte, wo kann man das machen und wo gibt es noch weitere Informationen?
Auf unserer Internetseite www.dfg-vk-bayern.de, da findet man alle generellen Infos und die derzeitige Planung zur Fahrradtour und auch eine E-Mail-Adresse, wo man sich anmelden kann. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen finanzieren ihre Übernachtung und Verpflegung selber. Die ganze Tour kostet 320 Euro, sind am Tag 40 Euro. Und für Menschen ohne Einkommen gibt es nach Absprache einen ermäßigten Beitrag.
Soweit Thomas Rödl von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Noch einmal die Internetadresse für Informationen zur Friedensfahrertour: www.dfg-vk-bayern.de. Und das war das Friedensforum in Lohr International. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.